Ich habe eine Geschichte mitgebracht für die Kinder. Die dürfen jetzt mal hier nach vorne kommen. Bevor ich mit meiner Predigt anfange, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die eigentlich, also jetzt nicht abschalten die ganzen Erwachsenen, die schon zu der Predigt dazugehört. Einfach auf den Boden, oder? Setzt euch einfach auf den Boden. Ich habe euch jemanden mitgebracht. Und ihr dürft das Bild... Na gut. Ich dachte, ich mache ein Geheimnis draus, aber jetzt dürfen es die Erwachsenen auch sehen. Alles gut. Ich habe euch jemanden mitgebracht, und zwar einen kleinen Jungen, der fährt Fahrrad. Und der kleine Junge heißt Peter. Und der Peter wohnt in einer Stadt, wo er geboren ist, wo er aufgewachsen ist. Und plötzlich geht er so durch seine Stadt und sieht ein Plakat. Und auf diesem Plakat steht, bald wird ein Fahrradwettbewerb sein. Und alle Kinder sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und er rennt nach Hause und sagt zu seinem Papa, Papa, ich will an diesem Fahrradwettbewerb teilnehmen, unbedingt. Und der Papa sagt, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Wir müssen sofort in die Garage gehen und dein Fahrrad reparieren. Das ist nämlich dafür nicht ganz tauglich. Aber die beiden gehen in die Garage, reparieren das Fahrrad. Und dann sagt der Papa, als alles perfekt war und alles funktioniert hat an dem Fahrrad, sagt er, so, und jetzt hast du noch 2 Wochen Zeit, um dich auf den Wettbewerb vorzubereiten und du musst fleißig üben. Ja, das will ich auch, weil, Papa, ich will nämlich bei diesem Wettbewerb als Erster am Ziel ankommen. Das ist mein größter Wunsch. Ich will als allererster durch dieses Ziel fahren. Und der Papa sagt, okay, dann üb. Und der Peter, jeden Tag auf sein Fahrrad gegangen und geübt und immer mit der Uhr kontrolliert, ob er schneller wird. Und dann ist er die Strecke gefahren. Dann hat er sich solche rot-weißen Hütchen geholt, damit er auch einen Slalom üben kann, weil an einer Stelle muss man auch Slalom fahren bei diesem Wettbewerb. Und er hat geübt und wurde jeden Tag immer schneller. Und eines Tages war es dann soweit, endlich war es soweit, alle Kinder sind zu diesem Wettbewerb gefahren, die daran teilnehmen und stehen am Start. Der Peter hat seinen Helm aufgesetzt, hat sein Fahrrad dabei und er steht mit allen Kindern am Start. Und er guckt sich so um und sieht, ach du Schande, das sind ja mindestens 40 Kinder. Die haben bestimmt genauso gut geübt wie ich. Aber ich will als Erstes durchs Ziel kommen. Ich werde der Erste sein heute bei diesem Wettbewerb. Und dann steht ein Mann am Rand und sagt, auf die Plätze, fertig, los. Und alle fahren los und der Peter fährt los. Und der Peter sieht, wie einer schneller an ihm vorbei will und er fährt ihm im Weg und er muss ausweichen und fährt fast in den Graben. Dann sieht er links ein Mädchen, was auch fast schneller an ihm vorbeigeht. Da schubst er einfach so zur Seite und die fällt hin auf den Bordstein. Und der Peter fährt und fährt und fährt und fährt auf seinem Fahrrad. Jetzt kommt das Slalom und er denkt, Slalom dauert viel zu lange, ich werde zu spät im Ziel ankommen. Ich fahre einfach geradeaus weiter an diesem Slalom vorbei. Ich mache das Slalom einfach nicht, dann bin ich schneller. Und dann passiert es. Plötzlich kommt sein Vorderrad an den Bordstein, immer näher am Bordstein ran, an den Fußweg. Und er knallt gegen den Bordstein und fliegt auf den Bordstein und fliegt hin. Und liegt auf dem Bordstein. Und der Helmut, den ihr hier seht am Rand, der hört das. Oh wei, da ist einer hingefallen. Der dreht sich sofort um und rennt zum Peter und ruft, Waltraud, hier ist einer hingefallen, komm schnell, wir müssen dem helfen. Und er geht zum Peter, hebt sein Fahrrad auf, die Waltraud rennt hin und hebt den Peter auf den Arm und sie rennen gemeinsam bis zum Ziel. Der Peter wird total durchgeschüttelt auf Waltrauds Arm und weint, weil seine Knie so wehtun. Und im Ziel steht ein Mann mit einem ganz großen Tablett. Auf diesem Tablett liegen ganz viele Medaillen. Jedenfalls ist das Tablett so groß, dass man denkt, Mensch, das war mal voller Medaillen. Da lag nur noch eine einzige Medaille drauf, weil alle anderen waren schon im Ziel angekommen. Und der Mann kommt zum Peter und hängt ihm die Medaille rüber über den Kopf und sagt, ich freue mich so sehr, dass du jetzt auch da bist. Und der Peter schluchzt auf dem Arm vom Waltraud und sagt, aber ich habe es ja gar nicht alleine geschafft und ich bin auch nicht der Erste im Ziel und ich habe gar keine Medaille verdient. Und dann sagt der Mann zu ihm, doch, du hast auch eine Medaille verdient, weil du bist am Ziel angekommen. Und schau mal, da hinten haben wir schon ganz viele Tische aufgebaut und da essen wir jetzt zusammen und wir feiern jetzt zusammen. Und komm und feier du auch mit uns. Und komm her, ich trockne dir die Tränen ab und ich freue mich so sehr, dass du jetzt auch im Ziel dabei bist und mit uns feiern kannst. Das ist die Geschichte von Peter, der auch am Ende noch eine Medaille bekommen hat. Der hat geschummelt und darüber hat er nicht gemacht, er ist nicht in Slalom gefahren. Der hat auch geschubst, ganz genau. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, vielleicht auch heute Nachmittag mit euren Eltern diskutieren, ob das so richtig ist oder nicht. Ihr dürft auch jetzt gerne ein Bild malen von Peter, wie er auf seinem Fahrrad fährt oder wie er die Medaille umgehängt bekommt. Ja, und ich danke euch fürs Zuhören. Ja, einige haben sich heute schon gefragt, wer wird denn heute die Predigt haben? Ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Irgendwie war das nicht so klar. Also ich bin eine Frau. Der Alexei hat mich angefragt und mich gefragt, ob ich mal nach Bamberg kommen würde zu euch. Und da habe ich sehr gerne Ja gesagt. Ich bin seit Oktober die Jugendbildungsreferentin in der Bayerischen Vereinigung. Bin also ganz neu hier. Und ich habe mir so überlegt, am leichtesten lerne ich die Gemeinden kennen, wenn ich mich zum Predigen einteilen lasse. Und deshalb bin ich dieser Einladung sehr, sehr gerne gefolgt. Ihr seid jetzt die 13. Gemeinde, die ich kennenlerne in unserer Vereinigung. Ich habe jetzt erstmal so den Norden, abgegrast, kennenlernen dürfen. Ja, die südlichste Gemeinde bis jetzt war Neuburg. Genau. Letzte Woche war ich in Ansbach und interessant ist, vorhin bin ich angesprochen worden von, ich weiß deinen Namen gar nicht. Welli. Ja, von Welli angesprochen worden, die war in Ansbach und sie fragte mich dann, ob ich sie verfolgen würde. Welli hat jetzt das Privileg, die Predigt noch einmal zu hören. Weil ich habe mir überlegt, wie gestalte ich so den Einstieg in der neuen Vereinigung mit meiner neuen Aufgabe. Mir ist einfach wichtig, dass ihr mich kennenlernt als Jugendbildungsreferentin. Mit meiner Idee, mit meiner Vorstellung über Jugendarbeit. Wie können wir unsere Jugendliche und Kinder in unserer Vereinigung, in unseren Gemeinden begleiten, sodass sie ans Ziel kommen? So wie der Peter. Der Peter, jetzt darfst du den Peter wieder an die Wand werfen. Super. Der Peter drückt das meine Idee über Jugendarbeit unheimlich gut aus. Und deshalb habe ich ihn überall mit dabei. Durch den Peter lernt ihr mich und meine Haltung und meine Vorstellung über Kinder- und Jugendarbeit am besten kennen. Und interessant waren jetzt die letzten Fragen, die die Kinder gestellt haben. Und die stellt sich jeder, wenn ich diese Kindergeschichte erzähle. Das war doch nicht fair. Und die Frage ist, wie geht Jesus wirklich damit um, wenn man bei ihm ankommt, in seinen Armen ankommt? Der Peter, dieser kleine Junge, ist hochkonzentriert unterwegs zu Jesus Christus. Er möchte ihn finden. Er möchte ihn entdecken. Er möchte bei ihm ankommen. Dafür übt er. Dafür trainiert er, dafür bereitet er alles vor. Er macht das sehr individuell. Er macht es auf seine Art und Weise. Er sucht das Ziel und wendet auch Tricks an. und macht auch etwas, was nicht richtig ist. Er fährt nicht den Slalom, weil er es eilig hat. Er will unbedingt und schnell dort ankommen. Und wenn ihr das Bild genau betrachtet, seht ihr hinten die Wohnwagen stehen. Ganz hinten ist ein bisschen verschwommen auch, weil natürlich der Peter im Mittelpunkt steht, sind Wohnwagen zu erkennen. Das ist die Gemeinde. Das symbolisiert für mich die Gemeinde. Das sind wir. Wir, die wir die Kinder und Jugendlichen auf diesem Wettbewerb, auf diesem Weg hin, auf ihrem Glaubensweg begleiten. Um sie aber richtig zu begleiten, müssen wir erstens rauskommen aus den Wohnwagen. Und wir müssen, so wie der Helmut da rechts, dem habe ich den Namen Helmut gegeben, ne, ist alles Fantasie, wir müssen auch uns umdrehen. Der Helmut ist mit dem Rücken zum Peter, wenn ihr es genau betrachtet. Wir müssen reagieren, wenn der Peter hinfällt. Wenn er einen Fehler gemacht hat und hinfällt, der Helmut hat sich sofort umgedreht und ist zu ihm gerannt und hat ihm geholfen. Wir könnten natürlich auch jetzt sagen, der hat einen unfairen Wettkampf gekämpft, dem helfe ich gar nicht. Ist ja selber schuld, dass er hinfällt. Aber es hat der Helmut nicht gemacht. Wir sind dafür da, dass wir uns umdrehen, dass wir auffangen, wenn jemand hinfällt auf diesem Glaubensparcours. Wir sind dafür da, dass wir an einer Stelle stehen, wenn jemand Durst hat auf diesem Weg, dass wir ihm das Wasser reichen, das lebendige Wasser. So steht es in der Bibel. Wir sind dafür zuständig, dass wir an einer Stelle, wo jemand nicht die Kurve kriegt, wo jemand die Orientierung verliert, ermutigen und sagen, hier geht's lang, da ist das Ziel, Jesus wartet schon auf dich und er freut sich so sehr, wenn du in seinen Armen ankommst. Und dann sind wir dafür zuständig, wenn jemand sich entschieden hat, dass wir dann eine richtig große Feier machen. Wenn jemand im Ziel angekommen ist, dass wir ein richtig großes Fest gestalten. Und wenn ich an diese Situation denke, denke ich an die Taufen in unseren Gemeinden. Und oft wird bei den Taufen in unserer Gemeinde dann gesagt, nicht nur wir feiern zusammen und sind so glücklich und freuen uns mit dir, dass du dich entschieden hast für ein Leben mit Jesus Christus, sondern der ganze Himmel feiert mit. Und dann feiern wir zusammen. Und wir jubeln, weil wieder jemand im Ziel angekommen ist, nämlich bei Jesus Christus, seinem Retter. Unsere Kinder und Jugendlichen auf ihrem Glaubensparcours zu begleiten, sie zu unterstützen, auf ihrer individuellen Art und Weise in den gütigen Armen unseres Herrn und Heilands ankommen zu können, das ist meine Idee. Das ist meine Vorstellung von Kinder- und Jugendarbeit in unserer Vereinigung. Um diese Vision zu erreichen, dafür braucht es eine ganze Gemeinde. Das schaffe ich nicht allein. Und deshalb möchte ich mit euch gemeinsam diesen Sabbat, diese Predigtstunde dafür nutzen, um gemeinsam zu überlegen, wie kann in uns eine verständnisvolle Haltung wachsen für die Individualität, mit der manche Menschen, die auf der Suche sind, die noch auf der Suche sind nach Jesus Christus, ihren Glaubensweg gestalten. Wie kann in uns eine verantwortungsvolle Haltung wachsen, sodass wir uns umdrehen und helfen, wenn jemand hinfällt und nicht sagen, du bist doch selber schuld? Wie kann in uns eine Haltung der Dankbarkeit wachsen, dass gerade unsere Kinder und Jugendliche Teil unserer Gemeinden sind, die Gott uns anvertraut hat, wo er uns berufen hat, sie zu begleiten auf ihrem Weg hin zu Jesus Christus. Dafür wollen wir die Bibel aufschlagen und mal schauen, ob wir aus der Bibel etwas herauslesen können, was uns dabei hilft, so eine Haltung in uns heranreifen zu lassen. Und wir schlagen das Lukas-Evangelium auf und da das Kapitel 4. Lukas-Evangelium Kapitel 4 und ich lese ab Vers 16. Und ich lese erstmal bis Vers 22. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Der Predigttext, den Jesus hier vorliest, der steht im Jesaja 61. Jesus ist hier in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Dort ist er groß geworden. Dort geht er in die Synagoge und liest vor aus Jesaja Kapitel 61. Direkt danach beginnt er mit seiner Auslegung und er sagt: Das, was da steht, das, was uns der Prophet Jesaja gesagt hat, der schreibt von mir. Ich bin der Gesalbte, ich bin jetzt da. Und ich will, dass das jetzt in Erfüllung geht, was in Jesaja geschrieben steht. Ich bin für die Armen gekommen, ich bin für die Gefangenen gekommen, ich möchte trösten und ich möchte befreien, ich bin der Gesalbte. Das gefällt seinen Zuhörern. Das gibt ihnen Hoffnung. Sie sind geknechtet, sie fühlen sich geknechtet unter dem Regime der Römer. Und sie sagen: Das wird jetzt endlich ein Ende haben. Der Gesalbte ist da. Er wird uns befreien. Er ist extra für die Armen und die Gefangenen gekommen. Das hat er gerade eben selber gesagt. Endlich wird das hier ein Ende haben. Und wir werden Befreiung erleben durch unseren Herrn und Heiland. Solche Heilsbotschaften sprechen uns zutiefst an. Gott tut mir gut. Er rettet mich. Er kennt mich. Gott erlöst mich von all meinen unlösbaren Schwierigkeiten in meinem Leben. Er befreit mich von meinen Unterdrückern. Er wird endlich mit meinen Feinden abrechnen. Welch ein Trost. Welch ein hoffnungsvolles Versprechen. Bei ihm bin ich zu Hause, bei ihm bin ich in Sicherheit. Aber die Zuhörer in der Synagoge sind nicht nur angetan. Sie sind auch misstrauisch. Solche klugen Worte hätten sie ihm überhaupt nicht zugetraut. Und wenn wir den Vers 22 weiterlesen, dann steht da: Und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Den kenne ich doch. Mit dem bin ich doch groß geworden. Mit dem war ich zusammen in der Sandkiste. Ich habe mich mit dem gestritten. Wie kann der so kluge Worte reden? Seine Worte gefallen ihnen zwar, aber der Anspruch, der so dahinter steckt, den lehnen sie ab. Und Jesus durchschaut das sofort. Er sieht hinter ihren freundlichen und anerkennenden Worten die eigentlich unlauteren und ich-bezogenen Motive. Und er konfrontiert sie damit. Lesen wir weiter im Vers 23 und 24, was Jesus jetzt zu ihnen sagt. Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen: Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Und er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Ihr wollt Beweise? Ihr wollt Wunder, so wie ich sie in Kapernaum getan habe? Und gleichzeitig seid ihr voller Misstrauen mir gegenüber und Zweifel. Und nicht nur mir gegenüber, sondern egal welcher Prophet hier auftauchen würde, ihr würdet ihm nicht glauben. Und wenn ihr ihm nicht glaubt und wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt ihr eigentlich auch Gott nicht. Und dann seid ihr blind für das, was Gott euch eigentlich sagen will. Worum es ihm eigentlich geht, nämlich um Barmherzigkeit und um Mitgefühl, um den Mut, sanft zu sein mit Andersdenkenden, mit Leuten, die noch im Glaubensparcours sind, so wie der Peter, und die sich an manchen Stellen einfach nicht an die Regeln halten und die an manchen Stellen nicht die Kurve kriegen. Ihr hört Gott doch gar nicht mehr. Ihr hört nur noch euch selbst reden und fühlt euch wie die einzig geliebten Kinder von ihm, wie die einzig geliebten Kinder Gottes. Ihr Lieben, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich auch schon mal bei so einem elitären Denken ertappt. Ich bin Adventistenkind in dritter Generation. Ich weiß doch, wie das geht. Mein Opa war Prediger. Ich habe doch Ahnung vom Glauben. Ich bin seit 39 Jahren getauft, Bibel studiert. Ich weiß doch, wie das hier alles gemeint ist. Und wenn jetzt jemand neu im Glaubensparcours fährt und die Kurve dich kriegt, dann werde ich doch wissen, wie er die Kurve zu nehmen hat. Weil ich weiß doch, wie es geht. Jesus ist doch derjenige, der mich liebt, weil ich es richtig mache. Dieses elitäre Denken scheint mir fast so was wie so eine typische Adventistenfalle der Langzeitgetauften unter uns. Und vielleicht habt ihr jetzt auch so Gedanken wieder entdeckt und euch erinnert, die ihr schon mal hattet. Aber der eigentliche Schock für die Zuhörer kommt jetzt erst im Vers 25 bis 27. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Syrer. Gott ist ein Gott aller Menschen. Er ist nicht exklusiv nur für die Erwachsenen und für die Gelehrten, für die Vernünftigen, für die lebenserfahrenen Adventisten da. Er ist insbesondere für die anderen da, für die Fernen, für die Ungefestigten, die in der Welt gefangen sind, die Unfertigen. Er ist für die Suchenden da, für die Hilflosen und Zweifler. Er ist für die Unruhestifter da. Er ist für diejenigen außerhalb der gefestigten Glaubensgemeinschaft da. Und was passiert dann? Lesen wir noch bis zum Ende von 28 bis 30. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt. Er hat sie mit seiner Predigt richtig wütend gemacht. Als sie dies hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Seine erste Predigt in seiner Heimatstadt ist gleichzeitig auch seine letzte. Sie endet in einem Fiasko. Ich bin mir sicher, beziehungsweise ich hoffe, dass meine erste Predigt hier bei euch nicht so enden wird. Aber es könnte passieren. Es könnte passieren, wenn man nämlich etwas sagt, was unangenehm ist für die Zuhörer, so wie Jesus das sagt. Jesus wird ganz deutlich Er spricht die Wahrheit an. Er spricht seine Vision aus. Er spricht seine Idee aus, die er hat. Und mitten in der Predigt packen ihn seine Zuhörer und zerren ihn aus der Synagoge, um ihn den Felsen runterzustürzen. Sie brechen die Predigt ab und wollen ihren Prediger umbringen. Stellt euch das mal vor. Was ein Szenario. Und warum? Nur weil er die Wahrheit sagt. Nur weil Jesus ganz offen seinen Anspruch formuliert, nämlich, wie er Menschen in die liebenden Arme seines Vaters führen möchte. Und um welche Menschen es ihm da geht. Das sagt er ihnen. Jesus sagt ihnen in seiner Auslegung des Textes, ihr seid mit diesen Trostworten nicht allein gemeint. Sie gelten anderen Leuten, Leuten außerhalb eures Volkes, Menschen, die mich noch nicht als ihren Retter erkannt haben, Menschen, die noch auf der Suche nach ihrem Glauben sind, Menschen außerhalb eurer Gruppe der Gläubigen. Mein Vater hat ja schon zu alttestamentlichen Zeiten sich nicht nur um die Kranken gekümmert innerhalb des Volkes Israel, sondern insbesondere um die, die außerhalb des Volkes Israel waren. Um die Ausländer, um die Nichtjuden. Ihnen hat er geholfen. Die, die ihr Hunde nennt. Und warum? Weil mein Vater das Heil aller Menschen will. Das Heil meines Vaters ist universell und nicht exklusiv. Und dafür sollt ihr euch einsetzen. Ihr sollt euch einsetzen, mit Nächstenliebe und Demut dieses Heil zu den anderen zu bringen. Aber stattdessen seid ihr euch selber genug. Und da das so ist, muss sich mein Vater selbst um die anderen kümmern. Und genau an dieser Stelle wollen sie ihn umbringen. Weil er sie in ihrem Selbstverständnis angreift. Weil er sie in ihrem Selbstverständnis angreift und ihr Selbstverständnis mit zwei kleinen Beispielen aus dem Alten Testament einfach so vom Tisch wischt. Mit der Witwe und mit Naaman. Meine Haltung an dieser Stelle ist sehr ähnlich. Ich bin nicht als Jugendbildungsreferentin für die Gemeinde da. Ich bin insbesondere für die Kinder und Jugendlichen da. Ich bin nicht für die Integrierten da in unserer Gemeinde, diejenigen, die schon ihren Platz in der Glaubensgemeinschaft gefunden haben. Ich bin insbesondere für die da, die noch auf der Suche sind, die noch am Rande stehen, die ihren Platz noch nicht gefunden haben. Ich bin für diejenigen da, die sich gefangen fühlen in einer vielleicht allzu strengen Geistlichkeit. Ich bin für diejenigen da, die sich in ihrer Art zu glauben unverstanden fühlen und vielleicht auch zu Unrecht verurteilt fühlen, von denen, die meinen, es besser wissen zu müssen. Den Anspruch der Nächstenliebe und der Verantwortungsübernahme für diese anderen, die am Rand stehen, stellt Jesus zum Glück nicht nur mir allein. Das würde ich überhaupt nicht schaffen. Diesen Anspruch stellt er an uns alle. Und wir lesen im Johannesevangelium, gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch alle. Und wie hat Gott Jesus seinen Sohn gesandt? Wie sollte er den Menschen dieser Welt begegnen als Menschensohn? Er ist bewusst als Menschensohn auf die Welt gekommen und nicht als Gott. Nämlich menschlich, mit Liebe, die alles trägt, mit Gnade im Überfluss, mit Barmherzigkeit und unendlicher Vergebungsbereitschaft, mit Kompromissbereitschaft, dem Juden ein Juden und dem Griechen ein Griechen. Und wozu hat er ihn gesandt? Das haben wir im Vers 18 gelesen. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Dem Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, indem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Ihr Lieben, genau das ist Gemeinde. Das ist die Aufgabe von uns allen, die Hinwendung unserer Herzen zu den Armen. Die gute Botschaft ihnen zu bringen, die gute, nicht die strenge. Die Botschaft, die frei macht, nicht eine Botschaft, die fesselt. Die Botschaft, die Vertrauen schafft und nicht eine Botschaft, die misstrauisch macht dem liebenden Gott Vater gegenüber. Gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nun geht hin und macht sie alle zu Jüngern. So lautet der uns allen bekannte Missionsauftrag im Matthäusevangelium. Macht sie alle zu Jüngern, macht sie alle zu Nachfolgern, begleitet sie, dass sie am Ziel ankommen können. Nämlich in Jesus ausgebreiteten Armen. Begleitet sie, so wie die Waldtraut den Peter auf den Arm genommen hat. Und wenn er weint, und wenn er im Ziel angekommen ist, dann reicht ein Taschentuch und wischt ihm die Tränen ab. Mit diesem Missionsauftrag fordert Jesus jeden von uns auf, Verantwortung zu übernehmen und aus dem Wohnwagen rauszukommen. Und er sagt nicht, geht für diesen Auftrag irgendwo bis ans Ende der Welt nach Afrika und verkündet da meine frohe Botschaft. Nein, er sagt, fangt in Jerusalem an. Und wenn wir das auf uns übertragen, heißt es, fangt hier an. In Bamberg, in eurer Gemeinde, fangt in euren Familien damit an. Damit ihr niemanden von ihnen verliert. Und wir verlieren bis heute 80% unserer jungen Menschen aus den Gemeinden. Das ist eine traurige Botschaft. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Welt so großen Einfluss hat auf unsere Kinder und Jugendlichen. Damit hat es nichts zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass wir zu wenig positiven Einfluss haben. Dass wir unsere Verantwortung nicht übernehmen. Unlängst erzählte mir ein Bekannter von einem Jugendlichen, der zu ihm sagte, der einzige Ort, an dem ich Gott begegne, ist hier bei dir zu Hause. In der Gemeinde begegne ich ihm nicht. Halten wir das aus, wenn wir sowas hören? Halten wir es aus, mit so etwas konfrontiert zu werden? Das ist vielleicht nur eine Einzelstimme, aber es ist eine Einzelstimme. Und das müssen wir wahrnehmen. Und über uns selber nachdenken. Ihr Lieben, wir sind Beauftragte. Wir sind beauftragt, unsere Gemeinde für unsere Kinder und Jugendliche zu einem Zuhause werden zu lassen, indem sie mutig und individuell auf die Suche nach Gott sich machen können, indem sie Glauben ausprobieren dürfen, der zu ihnen passt. Wir sind durch ihn beauftragt, unsere Gemeinde zu einem Zuhause werden zu lassen, in dem Fehler machen erlaubt sind. So wie der Peter das gemacht hat. Er hat Fehler gemacht. Ja, aber er ist auf der Suche. Zu einem Zuhause, in dem geistliches Querdenken nicht nur akzeptiert ist, sondern gewünscht und gefordert. Zu einem Zuhause, in dem unsere Kinder und Jugendlichen in ihrer Individualität wertgeschätzt und angenommen werden. Zu einem Zuhause, wo die jungen Leute Jesus ihrem Retter und Befreier begegnen können. Und diesen Moment gab es auch in deinem Leben, als du deinem Retter und Heiland begegnet bist. Erinnere dich an diesen Moment zurück, wo du die Entscheidung getroffen hast, mit ihm echt eine Beziehung einzugehen, mit ihm es wahrzumachen, dich ehrlich für ihn zu entscheiden. Was war das für eine Atmosphäre, in der du so viel Vertrauen entwickeln konntest, dass du sagst, ja, Jesus ist es. Das ist mein Heiland und mein Herr. Welche Glaubensvorbilder hattest du, die so ein Vertrauen in dir entfachen konnten? Welche Texte waren es in der Bibel? Und dann schaff so eine Atmosphäre hier in dieser Gemeinde. Für die, die noch auf der Suche sind. Und werd selbst zu so einem Glaubensvorbild. Wir haben uns am Anfang gefragt, Wie kann in mir eine verständnisvolle Haltung gegenüber jungen Menschen wachsen und heranreifen, die im Glaubensparcours unterwegs sind? Wie kann eine verantwortungsbewusste Haltung in mir wachsen? Ihr Lieben, der Schlüssel liegt in unserer eigenen Gottesbeziehung. Wenn du dir immer wieder die bedingungslose Liebe bewusst machst und die hohe Vergebungsbereitschaft, die permanent da ist, mit der Jesus Christus dir selber begegnet, wie er barmherzig ist mit dir und geduldig ist mit dir, dann wird in dir ganz automatisch so eine Haltung wachsen. Ganz automatisch, weil du dann so unendlich dankbar bist und weißt, wie der Heiland ist. Dann wirst du zum Ermutiger für den Jugendlichen, der sich bisher nicht getraut hat, zum Beispiel im Gottesdienst sich mit einzubringen. Dann wirst du zu dem Beter für die Jugendliche, die gerade eine krasse Krise in ihrem Leben erlebt und keine Ahnung hat, wie sie da wieder rauskommen soll. Dann wirst du zum Vorbild für den Teenager, der gerade überhaupt nicht weiß, wozu er Gott in seinem Leben überhaupt brauchen könnte. Und dann wirst du zu dem Zeugnisgeber für die Teenagerin, für die Gott ein ferner, abwesender Gott irgendwo ganz weit weg im Himmel ist. Die Kinder und Jugendlichen in deiner Gemeinde brauchen dich. Sie brauchen deine Menschlichkeit. Sie brauchen dein Interesse an ihnen und dein Verständnis für sie, wenn sie mal nicht die Kurve kriegen. Sie brauchen deine Liebe und Geduld, um ihrem Retter und Befreier, Jesus Christus, durch dich begegnen zu können. Möge Gott uns helfen, dass uns das gemeinsam gelingt. Amen.